Ja, also ihr seht, das lohnt sich, ein bisschen Mut zusammenzukratzen und einfach da zu sein. Entweder mitzubeten oder zu helfen beim Aufbau und beim Abbau, im Hintergrund zu beten oder ein bisschen offensiver auf die Leute zuzugehen. Ihr werdet staunen, wie offen die Menschen sind. Die suchen Halt und sie haben überhaupt keine Ahnung, was Christen glauben. Null Ahnung. Und das ist so eine Chance, ihnen ganz einfühlsam von Jesus zu erzählen, so eine Chance, dass Menschen an der Stelle Christus kennenlernen können. Und das ist ein gutes Gefühl zu merken, du wirst einfach mit deinen Begabungen, mit deinen Befähigungen, die du hast, gebraucht. Jesus ist mitten dabei bei der ganzen Geschichte. Wofür lebe ich? Die Frage, die stellt sich schon mal im Leben, die stellt sich zum allerersten Mal dann, wenn so die Schulabgänger mit 16 oder mit 18, 19 wissen, oh, jetzt kommt entweder Berufsausbildung, was mache ich bloß? Oder es kommt ein Studium oder ein FSJ-Einsatz im Ausland, aber irgendwie müssen sich die jungen Leute rechtzeitig mit der Frage beschäftigen, wofür lebe ich? Was mache ich nur mit meinem Leben die nächsten 50 Jahre? Wenn die Antwort gefunden ist und irgendwann ist auch das passende Mädchen dazu gefunden und irgendwann der passende Mann, dann schlägt die Familie voll zu. Und dann, wofür lebt man dann, wenn die Familie zu Hause brummt? Wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, wenn man sich Sorgen macht um die lieben Kleinen, wofür lebt man dann? Einfach nur immer nur Pampers rein und Pampers rauf? Nicht schlafen, doch schlafen? Wofür lebe ich? Die Frage stellt sich schon wieder, wenn die lieben Kleinen, ihr werdet das nicht glauben, wie schnell das geht. Basti und Jenny werden staunen. So ungefähr nach 17, 18 Jahren nach der Geburt des Hängen im Schacht. Schon mit 14 werdet ihr sie kaum noch sehen. Also ihr müsst euch anfangen zu trennen. Okay, irgendwann ziehen die tatsächlich aus. Und dann hast du nicht nur ein Zimmer frei oder zwei frei, sondern du hast doch irgendwie Zeit. Was jetzt? Ja, jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Viel früher kommen die auch schon mal aus dem Kindergarten, das hatte ich vergessen, und du musst die ja nicht pausenlos zum Kindergarten bringen. Was dann? Dann kommt schon wieder ein neuer Lebensabschnitt. Kindergarten ist vorbei, Schule ist vorbei, die Kinder sind aus dem Haus, die Enkelkinder kommen wieder ins Haus. Wofür lebst du denn dann? Dann sagst du, hey, mein Job ist so stressig, ich muss mir einfach Zeit freischaufeln. Was machst du mit deiner freien Zeit? Wofür lebst du denn dann? Und dann kommt der Moment, da fragen dich alle Leute, na, wie lange hast du denn noch? Und die meinen ja nicht bis zum Grab, sondern die meinen bis zur Rente. Und du sagst, heieiei, was mache ich denn dann? Was ist denn dann? Zu Hause setzen und die Rente zählen. Was machst du mit deiner frei werdenden Zeit? Was machst du mit deiner Lebenszeit? Was machst du? Wofür lebe ich? Bring doch mal den Satz zu Ende, ganz harmlos, nur für dich. Teile keine Zettel aus, frage auch anschließend nicht um, was du jetzt zu sagen hättest. Mal ganz ehrlich, ich lebe für. Nicht so die fromme Antwort, wenn du im Leben im Kindergottesdienst fragst, wer ist wichtig, sagen die immer Jesus. Weil die wissen, das ist die richtige Antwort. Stimmt ja auch. Also mal so die ganz ehrliche Antwort, so aus ganz tief unten. Ich lebe für. Ich lebe für. Das merkst du an deinen Kontoauszügen, wofür du lebst. Das merkst du an deiner Zeitplanung, wofür du lebst. Das merkst du an deinen Gedanken, die durch deinen Kopf geistern, womit du dich tatsächlich beschäftigst. Wofür lebst du? Ja, wofür? Vielleicht sagt ja auch der eine oder andere, ja, wofür? Wenn du gar keine Antwort hast, ist das auch nicht schön. Paulus hat der alte Bär, der sagt so viele wahre Sachen, die sind seit 2000 Jahren stimmig und immer noch hilfreich. Aus dem Brief an die Galater, Kapitel 6, Vers 9. Da schreibt Paulus den Christen, lasst also nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nur nicht vorher auf. Also Paulus sagt, hey Leute, vergesst nicht Gutes zu tun. Macht den Unterschied mit Gutes tun. In der Tat ist tatsächlich das Römische Reich an den Christen gescheitert. In der Tat ist das Römische Reich an den vielen freundlichen Christen gescheitert, die einfach Gutes getan haben. Ein römischer Kaiser hat geschrieben, lasst uns mehr tun als die Abtrünnigen. Die Abtrünnigen waren die Christen. Der römische Kaiser hat gemerkt, die tun so viel Gutes, die Leute werden in Scharen Christen, weil hier endlich Menschen sind, die Gutes tun. Und dieser römische Kaiser, der hat gesagt, hey, wir Römer, wir müssen mehr tun als die. Sonst laufen uns die Leute weg. Paulus sagt, hey, hört nicht auf, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Das Problem ist nämlich, dass Leute sagen, bringt nichts. Ich habe so viel Gutes getan. Und keiner hat drauf geantwortet. Und jetzt höre ich einfach auf. Ich bin so entmutigt, so enttäuscht. Paulus sagt, hey Leute, hört nicht auf, Gutes zu tun, das ist euer Job. Es kommt eine Zeit, da werdet ihr eine reiche Ernte einfahren. Das gilt für das Evangelisationsteam, das gilt für die Hauskreise, das gilt für den Kindergottesdienst, das gilt für Jam, das gilt für die Männer, für Awesome Men, das gilt für die Frauen. Das gilt für die Gemeinde, eine reiche Ernte einfahren, das wird kommen. Paulus sagt, hey, hört nicht auf, Gutes zu tun. Und er sagt ganz allgemein, Gutes. Überleg mal, was könntest du Gutes tun? Da, wo du wohnst. Da, wo du wohnst, was kannst du Gutes tun? Da laufen Kinder rum. Da laufen alte Menschen mit dem Rollator rum, die sich zu Edeka quälen. Da laufen Frauen rum, die sind überfordert, die wissen nicht wohin, weil die Oma wohnt im Sauerland und die haben niemanden, dem sie das Kind abgeben können. Ich glaube, es gibt so viel Gutes, was du tatsächlich tun kannst und ich auch. Und wir machen damit den Unterschied. Ich sehe in sozialen Netzwerken, dass viel Hass gesät wird, dass viele Gräben aufgebrochen werden in unserem Land. Und wir sollten doch nicht mittun, wir sollten Gutes tun. Lasst nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Also überlegt dir mal ganz praktisch, was könntest du in dieser Woche Gutes tun? Die Pfadfinder sagen jeden Tag eine gute Tat. Sagen das die Ranger auch? Oder ist das abgeschafft? Nee, gilt nicht mehr. Okay, wir könnten doch mal als Christen der Christusgemeinde damit anfangen, zu sagen, okay, ich tue jeden Tag etwas Gutes. Nicht nur mir und meinem Mann oder meiner Frau. Ich tue etwas Gutes in meiner Nachbarschaft. Jeden Tag etwas Gutes. Und wir werden staunen. Gutes tun. Wofür lebe ich? Für meine Familie, für meine Frau, für meine Arbeit, für Gott? Ja, und was heißt das praktisch? Es gibt eine enorme Herausforderung und damit legt Jesus los während der Bergpredigt. Matthäus 5, 13 bis 16. Da sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allem im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren. Wofür lebst du? Jesus sagt seinen Nachfolgern, die kennen ihn mal gerade. Die kennen gar nicht die Evangelien, die gab es nicht. Die kennen auch nicht das Neue Testament, das gab es auch nicht. Die kennen sich in der hebräischen Bibel ganz gut aus. Aber garantiert weißt du viel mehr, wenn du ein paar Jahre Jesus nachfolgst, als die 12. Und diesen 12 und den anderen, die zuhören, sagt Jesus, hey, es ist euer Job, diese Welt zu erhellen. Diese Welt. Jesus sagt, es ist euer Job, die Welt vor dem Verderben zu bewahren. Stell dir das vor, das ist dein Job, die Welt vor dem Verderben zu bewahren. Wir pieken auf die Politiker und sagen, die sollen und die sind schuld. Und wir pieken auf den ein oder anderen Menschen in unserem Land, die auch schuld sind. Und Jesus sagt, Leute, stellt doch nicht die Schuldfrage und blast nicht eure Meinungen heraus, wie furchtbar das alles ist, sondern erhellt die Welt. Macht diese Welt heller. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Verändere du die Welt. Verändere so die Welt. Mach du die Welt da, wo du lebst, ein Stückchen besser, heller, liebevoller. Bring die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes in diese Welt und streue nicht noch Hass. Warum fahren Leute in den Urlaub in die entlegensten Gegenden? Und warum muss das Essen ausgefallen sein? Und warum muss es immer irgendwie der Kick sein? Weil der Alltag langweilig ist. Weil das alles so wie immer ist, von Montag bis Freitag. Und dann musst du irgendwie Samstag und Sonntag ein tolles Programm machen. Und Montag geht die alte Leier wieder los. Da kitzelt nichts und alles ist sattsam bekannt. Und dann packen die Leute, wir sind da vielleicht nicht anders, alles, was man jemals Leben nennt, in eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen und da muss es rumsen. Und dann kommst du nach Hause und der Alltag hat dich schneller wieder, als dir lieb ist. Jesus sagt, das ist doch nicht unser Job, unser Leben möglichst interessant zu machen. Das ist doch nicht unser Job, möglichst ungestört zu leben von Menschen, die wir nicht mögen. Das ist doch nicht unser Job, unsere Meinungen herauszublasen und zu meinen, damit wäre es schon getan, sondern unser Job. Dein Job, wenn du Jesus nachfolgst, ist, die Welt zu erhellen. Nicht Hass zu sehen, sondern diese Welt zu erhellen, liebevoller, bewohnbarer zu machen. Auf diesen Jesus, den Schöpfer, hinzuwenden. Erhelle die Welt. Verändere die Welt. Das ist ehrlich der ultimative Kick. Jeden Tag. Wenn du so zu deiner Arbeit gehst und sagst, okay, meine Seminaristen hier, die ich unterrichten muss, oder die alten Leute, die ich zu pflegen habe, oder meine Mitarbeiter, was weiß ich, die ich anzuleiten habe. Ich werde dafür sorgen, dass sie diesen Tag nicht vergessen. Das heißt, du machst denen den Tag nicht so schwer wie möglich, Du lässt nicht mal so richtig einen raushängen als Chef. Sondern du machst das da hell. Du kommst mit Freundlichkeit, du kommst mit Barmherzigkeit. Zeige den Menschen erst Gnade. Und dann sprich mit Menschen, mit diesen Menschen über Jesus. Aber zeig ihnen erst Gnade. Zeig ihnen erst Freundlichkeit. Zeig ihnen erst Barmherzigkeit. Zeig ihnen erst Geduld. Und deine Besonnenheit. Und dann werden die Menschen fragen, was ist mit meinem Chef los? Was ist mit meinem Lehrer los? Warum ist er so freundlich? Warum hört er mir zu? Warum leiht er mir sein Ohr? Warum ist er so geduldig? Warum hat er neuerdings gute Laune montags? Warum hat er freitags immer noch gute Laune? Warum ist er so entspannt? Ja, und dann wird er dir die Fragen aller Fragen stellen. Was ist los? Was ist passiert? Lebe ein fragwürdiges Leben und die Menschen werden dir Fragen stellen. Lebe ein fragwürdiges Leben und die Menschen werden dir Fragen stellen. Und dann beantworte die Fragen, die dir Menschen stellen. Mehr brauchst du da nicht zu sagen. Das ist ganz leicht. Probiert am Donnerstag und ab und an. Das ist das Licht leuchten lassen. Gar nicht schwierig. Wo holst du das Licht her? Das ist Jesus in dir. Der ist nicht irgendwo, sondern dieser Jesus möchte dein Leben ausfüllen und dein Leben prägen. Und wovon dein Herz voll ist, davon wirst du reden. Machst du sowieso. Wenn du dein Auto toll findest, redest du über dein Auto. Wenn du deine Frau hoffentlich toll findest, wirst du ein gutes Wort über deine Frau weitersagen. Wenn dir nichts gefällt, wirst du nur brummeln und grummeln. Aber ich glaube, dann brauchst du Hilfe. Wenn du sagst, mein Alltag ist so langweilig, ja, nimm die Herausforderung an. Lebe ein fragwürdiges Leben. Und du wirst Antworten geben. Und der eine oder andere wird bei dir zu Hause auflaufen. Und du wirst vielleicht an einem Abend tatsächlich mal den Fernseher aushaben, weil du dich mit einem unterhältst, der 1000 Fragen hat. Und du kannst ihm auf 3 antworten. Und du kannst das. Erhelle die Welt. Jesus sagt, ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Ihr seid das Salz. Ihr seid das. Jesus sagt nicht, betet darum, fleht, dass es so wird. Oder hoffentlich nie. Ich nicht. Sondern Jesus sagt, ihr seid das. Das ist euer Job. Ihr könnt euch da nicht drücken. Wenn ihr euch drückt, dann drückt ihr euch um den Sinn eures Lebens. Dann drückt ihr euch um die Erfüllung eures Lebens. Das ist so gut, das Leuchten von Hoffnung im Leben eines Menschen zu sehen, der weiß, jetzt habe ich ewiges Leben. Der hat es vorher nicht gehabt. Die Leute warten darauf, dass ihnen ein Christ über den Weg läuft, der ihnen endlich erzählt, warum er Christ ist. Und der ihnen endlich erzählt, was dran ist mit diesem Jesus. Und Jesus sagt, hey, das ist unser Job. Und wir müssen nicht darauf warten, bis es uns besser geht. Bis alles in Lot ist in unserem Leben. Denn dein Arbeitskollege, dein Freund, dein Mitstudent, der möchte wissen, wie erlebst du denn in deiner Krise deinen Gott? Wie machst du das, in der Scheidung zu leben als Vater? Die Kinder siehst du nur alle 14 Tage. Du bist kreuzunglücklich. Wie machst du das als Christ? Als Frau mit 2 Jobs, Beruf und Hausfrau. Wie machst du das? Oder wie machst du das, wenn du als Mutter und Hausfrau tatsächlich zu Hause bist und glücklich bist und sagst, das ist meine Berufung und Erfüllung, das ist so richtig gut, wir haben uns entschieden, ich bleibe zu Hause und wir verzichten auf unser Häuschen und wir verzichten aufs zweite Auto, das brauche ich sowieso nur für einen zweiten Job. Wir haben nur einen Job, ein Auto, aber zwei Kinder und für die bin ich da. Das wäre mal was. Mal was gegen den angeblichen Gesellschaftstrend tun und zu erklären, warum du das tust und warum du tatsächlich als Mutter glücklich bist oder warum du tatsächlich als Frau, die keine Kinder bekam, glücklich bist oder warum du, ich fand das großartig, hier vorne die Katharina Bösch aus Mosambik, die hat sich hier hingestellt, sagte, ich bin 36 Jahre unverheiratet und glücklich. Großartig. Warum bist du als unverheirateter Mann oder unverheiratete Frau glücklich? Oder warum bist du glücklich verheiratet? Das wollen die Leute wissen. Das wollen die wissen. Die sind das leid, den ganzen Käse in Illu und Bunte und Frau der Welt zu lesen. Die wollen dein Leben lesen. Und nicht den ganzen Klimbim von Heidi Klum. Hat die jetzt geheiratet oder nicht? Weiß das jemand? Ja, ich glaube, ihr wisst da besser Bescheid als ich. Ja, ne? Mit der Frage kannst du jetzt nach Hause gehen. Hat sie nicht. Okay, das meint Jesus mit Salz sein. Nicht die Nörgelnden. Ja, erzählen, was alles nicht ist und wie es alles furchtbar wird. Und Offenbarung 37 gibt es nicht, braucht ihr nicht nachzuschlagen. Sondern ihnen von Hoffnung erzählen, von ewigem Leben erzählen, von Jesus erzählen, was Jesus mit deinem Leben macht. Meine Güte, was Besseres gibt es nicht zu erzählen. Oder warum du deine Klausuren gut schreibst. Wow, Pastor hat gebetet, da gehe ich auch hin, lass ihn mal beten. Ja, das ist doch gut. Oder warum einer mit zwei Krücken in der Reha immer noch glücklich sein kann. Und nicht in das allgemeine Gejammerer der Gesellschaft mitjammert. Es geht uns so schlecht. Ja? Und eher es vergesst, wir haben demnächst Bürgerkrieg in Deutschland, kann man alles lesen. Ich bin es so leid, die Sachen zu lesen, so leid. Bring doch Hoffnung in diese Welt, werde ein salziger, ein fragwürdiger Mensch. Wie geht das? Wir brauchen eine Beziehung zu Jesus, die es wert ist, Beziehung zu heißen. Umgang färbt ab, kann gar nicht anders sein. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du sein Wort liest und tust, wenn du mit anderen Christen zusammen bist, die auch so ein bisschen Feuer haben, dann kann das gar nicht anders sein, als dass du brennst. Umgang färbt ab. Und der Umgang mit Jesus, Jesus den prägende Persönlichkeit zu sein in deinem Leben, besser kann es nicht werden. Da kommt Hoffnung und Zukunft in dein Leben. Du wirst strahlen von Hoffnung und von Zukunft. Und du wirst ehrlich ein befreiter und erlöster Mensch sein. Du musst gar nicht über deine Vergangenheit reden, weil dir für deine Zukunft nichts einfällt. Sondern du kannst die Vergangenheit bei Jesus lassen, deine Seele wird gesund und dann fängst du von deiner Zukunft an zu reden. Das wäre mal so spannend, beim Kaffeetrinken über die Zukunft zu sprechen. Ja, über Zukunft zu sprechen. Ich meine nicht, wann Jesus wiederkommt, sondern wie du dir so dein Leben vorstellst, was du dir vorgenommen hast und welche Rolle da drin dein Glauben spielt. Wofür du lebst, nicht was alles mal war. Das kannst du nicht mehr verändern. Aber du kannst deine Gegenwart und deine Zukunft prägen lassen. Von Jesus. Und die Seele wird gesund und dein Leben bekommt Strahlkraft. Strahlkraft. Deine Einstellung zu Gott und zu dir selbst, zu deinem nächsten Menschen, wird nachhaltig verändert werden. Nämlich, Jesus sagte geniale Sätze. Zum Beispiel sagt er, alle Gesetze, alles, was man jemals fragen könnte, was soll ich denn nun tun, Gott? Was tue ich, damit ich weiß, dass ich ehrlich und tatsächlich wirklich in den Himmel komme? Und Jesus sagt ganz einfach, du sollst Gott lieben, ah, klasse, mache ich. Deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt so ein Frommer daher und fängt mit Jesus an zu lamentieren, wer ist denn nun mein nächster Mensch? Und dann kommt die im Kindergottesdienst sattsam ausgelatschte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dann sagt Jesus diesem Frommen, frag doch nicht, wer mein Nächster ist und wer nicht. Das ist der völlig falsche Ansatz, sondern Jesus sagt, du bist deinem nächsten Menschen der Nächste. Und deinen nächsten Menschen, den sollst du lieben. Fertig. Dreh dich mal um, wer gerade dein netter Mensch, dein nächster Mensch ist. Ihr habt vermutlich Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Auch Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Ja, auch Glück gehabt. Ja, auch Glück gehabt. Ja, ihr guckt euch da oben nicht um. Ja, ihr seid ja komisch. Ja, guck mal da hinter dir. Ja. Ja, mag ja nett sein, deine Frau, ne? Lieben. Ja, vergiss es nicht. Morgen läuft da einer über den Weg. Der kommt vielleicht übers Mittelmeer geschwommen. Da fängt der ein oder andere nach dem Gottesdienst an, mit mir zu diskutieren. Da kommt einer an, dem gehst du schon seit 3 Jahren aus dem Weg. Da kreuzt einer deinen Weg. Der sieht so aus, als könnte er deine Hilfe gebrauchen. Aber du willst gerade nicht. Jesus sagt, ey, ihr seid das Salz der Erde, salzige Menschen. Und wie macht ihr das? Ganz einfach, du sollst Gott lieben und deinen nächsten Menschen wie dich selbst. Das ist Salzkraft. Und das führt zu einem fragwürdigen Leben. Die Liebe zu Gott wird dein Leben, deine Ziele, deine Werte verändern, wofür du lebst, wenn du Gott liebst. Deine Liebe zum nächsten Menschen, und ich meine tatsächlich den nächsten Menschen, der dir über den Weg läuft, über den kannst du stolpern, das ist dein nächster Mensch. Deine Liebe zum nächsten Menschen wird deinen Umgang mit ihm verändern. Du wirst ihn lieben. Warum wirst du ihn lieben? Es gibt eine einzige Antwort. Weil Jesus ihn liebt. Hier ist kein Mensch, den Jesus nicht liebt. Und in Mörs lebt auch kein Mensch, den Jesus nicht liebt. Keiner. Es läuft keiner herum, wo Jesus sagt, also den nicht. Das ist eine Herausforderung. Salzig zu sein. Salzig. Du stemmst dich da einem Trend der Gesellschaft entgegen. Deine Liebe zu dir selbst, zu dir selbst. Ja, du darfst dich selbst lieben. Ja, du sollst dich selbst lieben. Du sollst dich nicht verachten. Du sollst dich lieben. Wird dein Selbstbild verändern. Ich bin geliebt, von Gott geliebt. Ich bin von Gott geliebt, von Gott geliebt. Geliebt. Dann kann ich mich auch selbst lieben. Mich selbst lieben. Selbst lieben. Und dann wird die Seele gesund. Ja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, gibt gar keine Diskussion. Gibt gar keinen Ausweg. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr sollt die Welt vor dem Verderben bewahren. Bewahren. Schöpfung bewahren. Uralt. Uralt. Nichts Neues. Die Welt vor dem Verderben bewahren. Wer? Ich. Oh, ich bin der Einzige. Ja. Okay, wer macht mit? Jesus sagt, es ist gar keine Frage. Gar keine Frage. Jesus sagt, Jesus-Leute sind das. Das ist deine Berufung. Wenn du seit 20 Jahren deine Berufung suchst und sagst, ich weiß nicht, wofür ich leben soll, wovon ist nochmal eine andere Frage, wofür? Ja. Dann steht ganz am Anfang der Bibel in Matthäus 5 die Antwort, du bist Salz der Erde und du bewahrst diese Welt vor dem Verderben. Das ist dein Job, deine Berufung. Brauchst nie mehr zu fragen, du hast sie. Du hast sie. Verstehen und leben. Und um das Leben werden wir uns die nächsten Wochen kümmern, wie man das macht. Okay, jetzt feiern wir erstmal ganz entspannt Abendmahl. Okay, wir feiern halt miteinander das Abendmahl und ich bitte, dass die Gemeindeleitung nach vorne kommt.